Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, in der heutigen Tischlesung fahren wir fort mit dem Buch von Kardinal Leo Schefzig, Maria, Mutter und Gefährtin Christi, erschienen im St. Ulrich Verlag in Augsburg. Sprecher George Inglin. Titel: Die Eigenbedeutung von Fatima. Dabei nimmt unter den neueren Marienerscheinungen das Geschehen von Fatima einen besonderen Rang ein. Man hat schon früh erkannt, dass das, was die Bedeutung der Marienerscheinungen in der neueren Zeit ausmacht, hier in einer besonderen Dichte und Prägnanz auftritt. Die lebendige Verkündigung der biblischen Botschaft, die konzentrierte Darbietung wesentlicher Glaubenswahrheiten, die ernste Verpflichtung zu einem Leben nach dem neuen Gesetz des Reiches Gottes, die blitzartige Erhellung der Krisensituation der Menschheit zwischen zwei Weltkriegen und ihren katastrophischen Auswirkungen in einer Flut von Menschenverachtung, von Gewalt, von Gottesleugnung und sittlichem Verfall. Über allen diesen Niederungen erscheint das Licht von Fatima aber auch als Verheißung aus der Höhe, mit der Ausrichtung auf das höchste Gut, das einer zerrissenen Menschheit zur Bewältigung des diesseitigen Lebens und zum Gewinn des Jenseitigen gewährt werden kann, der Friede Gottes. Darum lässt sich die Botschaft von Fatima in den Satz zusammenfassen, den die Seherkinder anlässlich der dritten Erscheinung von Maria hörten: Wenn man das tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet und der Friede wird kommen. Es ist also eine Verheißung des Friedens. Aber sie ist, wie stets bei prophetischen Verheißungen, an eine Bedingung geknüpft, dass sich nämlich die Menschen des hohen Gutes würdig erweisen, dass sie das einzigartige Angebot Gottes verständig aufnehmen und es in die Wirklichkeit des Lebens übersetzen. In diesem Sinne ist Fatima, wie alle prophetischen Anrufe in der Heilsgeschichte, Verheißung und Warnung zugleich. In dieser Botschaft liegen Hoffnung und Gefährdung, Heil und Unheil, Gnade und Gericht eng beieinander. Der Mensch ist aufgerufen, sich angesichts dieser unendlichen Möglichkeiten, die in der dramatischen Zeitsituation angelegt sind, zu entscheiden, so wie er sich schon im Ursprung gegenüber dem Gesetz des Bundesgottes zu entscheiden hatte. Nämlich: Hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor. Wenn du auf die Gebote des Herrn hörst, dann wirst du leben. Wenn du aber dein Herz abwendest, dann werdet ihr ausgetilgt werden. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Aus Deuteronomium. Zur Echtheitsfrage. Eine spirituell-theologisch orientierte Auslegung der Botschaft von Fatima, die sich auf die Geschehnisse um die drei Seherkinder vor 1917 konzentriert, ist an sich nicht gehalten, die mit einer Reihe von historischen, psychologischen und fundamental-theologischen Sonderproblemen behaftete Echtheitsfrage bezüglich der Erscheinungen aufzunehmen. Sie dürfte die Tatsache der erfolgten kirchlichen Anerkennung zur Voraussetzung nehmen und von dieser verlässlichen Grundlage aus den unstreitig glaubensgemäßen Gehalt der Botschaft interpretieren. Zu diesem Vorgehen dürfte man sich auch deshalb berechtigt halten, als die genaueste Untersuchung der Echtheitsfrage die Unentschiedenen, die Zweifler und Gegner nicht zur Anerkennung der Authentizität der Visionen und der Vorgänge bezüglich des Sonnenwunders führen wird. Es hängt mit der Eigenart der die natürlichen Gegebenheiten überschreitenden Visionen zusammen, dass sie in einem Zwischenbereich zwischen natürlichem und übernatürlichem verlaufend dem rationalen Denken, vor allem wenn es sich als gänzlich eindimensional versteht, nicht überzeugend nahegebracht werden können. Dazu kommt, dass selbst die Kirche bei Beurteilung von Visionen und Wundern, wie bei der Approbation von Erscheinungsorten, niemals ihre unfehlbare Lehrvollmacht einsetzt und den übernatürlichen Ursprung der Phänomene nicht mit unfehlbarer Garantie ausstattet, sondern nur erklärt, dass der übernatürliche Charakter der betreffenden Ereignisse mit einer vernunftgemäßen Gewissheit angenommen werden kann. Trotzdem kann eine grundsätzliche Aufnahme der Echtheitsfrage unter Angabe der positiven Argumente zur Festigung der Gewissheit dienlich sein. Es sollte jedenfalls nicht bei der von einigen Fatima-Verehrern vertretenen Auffassung bleiben, dass die Ereignisse und Berichte darüber historisch falsch sein können, aber das theologische Anliegen Fatimas, wie es sich entwickelt habe, auch ohne geschichtliche Wahrheit angenommen werden könne. Dem kommt die ebenfalls vertretene positive Aussage nahe, dass man bei der Wertung von Marienerscheinungen die Beweisverfahren nicht rational überfrachten, sondern mehr auf die Stimmigkeit im Ganzen und auf die davon ausgehenden lebendigen Impulse für den gelebten Glauben achten sollte. So beherzigenswert diese Bemerkungen für eine zeitgemäße Kriteriologie der Erscheinungen sind, so können und wollen sie die rationale und schlüssige theologische Prüfung nicht außer Kurs setzen. Hinzu kommt, dass auch von Seiten angesehener katholischer Theologen Einwände im Hinblick auf geschichtliche und theologische Unstimmigkeiten in den Berichten von Fatima erhoben wurden. Sie betreffen unter anderem das Aufkommen des Themas vom unbefleckten Herzen, die Spannungen zwischen den Berichten des Jahres 1917 zu den später 1935 veröffentlichten Erklärungen der Seherin Lucia, die verschiedenen Versionen bezüglich der Russlandverheißung und die Prophezeiung des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges. Dabei aber gehen die katholischen Kritiker selten so weit, aufgrund dieser problematischen Einzelheiten das Fatima-Ereignis im Ganzen als nichtig zu erklären. Die erhobenen Einwände wurden andererseits von Kennern der Materie kritisiert und zum Teil widerlegt. So konnte Pater Alonso zeigen, dass die Aufzeichnungen Lucias vom Jahr 1935 als verlässlich anzusehen sind und ein eigentlicher Widerspruch zwischen den ursprünglichen Erscheinungen und den späteren, auch visionär begründeten, Interpretationen nicht besteht. In das Für und Wider der Stellungnahmen brachten die in den letzten Jahren erstmals erschienenen kritischen Dokumentationen über die Geschehnisse in der Cova d'Ayria zusätzliche Informationen und Klärungen ein. Der erste Band enthält die Notizen des Pfarrers von Fatima über die Befragung der Kinder und die Untersuchungen anderer qualifizierter Zeitzeugen, wie auch Stellungnahmen von an den Ereignissen Beteiligten, auch solcher, die anfangs dem Geschehen skeptisch gegenüberstanden, sich schließlich aber positiv beeindrucken ließen. aus den Dokumenten geht nach A. Ziegenhaus unter anderem hervor, dass die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens kein neues Thema bildet, sondern der Kern der Botschaft von Fatima ist, die freilich eine interpretatorische Vertiefung durch die Seherin Lucia erfahren hat. Dazu kommen glaubwürdige Schilderungen von Beobachtern des Sonnenwunders, Mitteilungen über das Jesusgebet und die Erklärungen einer geheilten Kranken. Nicht weniger ergiebig erweist sich der zweite Band der Dokumentationen, der zusätzlich die Ergebnisse der Befragungen der Eltern und Bekannten der Seherkinder aufführt, unter anderem von Maria dos Santos, die bei der Erscheinung vom 13. Juni in der Nähe Lucias deren Sprechen hörte, aber nicht die Antworten der Erscheinung, den offiziellen Bericht der Bischöflichen Kommission vom 13. April 1930 wiedergibt und im Anhang die Tatsache von 17 wunderbaren Heilungen aufführt. Es folgt der Hirtenbrief des Bischofs vom 13. Oktober 1930, welcher dem Geschehen von Fatima die kirchliche Anerkennung brachte. Im Ganzen vermitteln diese bisher veröffentlichten Dokumente den Eindruck exakten wissenschaftlichen Vorgehens, das an der Glaubwürdigkeit der Berichterstatter und der Lauterkeit der Kinder, vor allem der zentralen Gestalt der Seherin Lucia, keinen begründeten Zweifel lässt. Dies gilt umso mehr, als auch manche Unebenheiten in den Aussagen der Kinder zugegeben werden und gewisse Widersprüche nicht verschwiegen werden, die jedoch das Wesentliche an den Berichten nicht tangieren. Was hier bezüglich der Echtheit der Erscheinungen dargeboten wird, ist ein sogenannter Konvergenzbeweis, der nicht auf einem einzigen evidenten Argument beruht, sondern auf einer Verbindung von positiven Indizien, unter denen sich auch einige mangelhafte Kennzeichen finden können. Sie können aber die Konvergenz, das Zusammenlaufen, der vielen positiven Zeichen nicht erschüttern. Die Annahme, dass Schwester Lucia in ihren Erinnerungen nach den Erscheinungen von Pontevedra 1925 und Tui 1929 dem ursprünglich Gesagten eine interpretatorische Vertiefung zuteil werden ließ, bleibt weiter wahrscheinlich, beeinträchtigt aber die Legitimität des Ganzen nicht. So lässt sich feststellen, die Dokumentation kann den Glauben an die Echtheit der Ereignisse in Fatima bei Skeptikern nicht begründen, wohl aber den Vorwurf unkritischer Leichtgläubigkeit voll entkräften. Dies gilt insbesondere auch bezüglich der Problematik des Sonnenwunders, das vor allem seitens mancher Naturwissenschaftler streng im Rahmen ihres Metiers beurteilt, eine rein natürliche neurophysiologische Erklärung erfährt, insofern sich solche Phänomene beim direkten Schauen in die Sonne, in der Netzhaut und im visuellen Kortex abspielen und auch gehäuft auftreten können. Ähnlich werden die Erscheinungserlebnisse auf Nervenprozesse zurückgeführt, die, ähnlich Wachträumen oder sogenannten hypnagogischen Bildern, aus der eidetischen Veranlagung gerade Jugendlicher erklärt werden können. Das Unzutreffende dieser Beweisführung besteht darin, dass vom Boden der Naturwissenschaft aus Urteile über eine auch ins Übernatürliche hineinreichende Wirklichkeit gefällt werden, deren Existenz ausgeschlossen wird. Zudem wird dabei nicht bedacht, dass die theologische Erklärung übernatürlicher Geschehnisse natürliche Vorbereitungen und Dispositionen auf Seiten der menschlichen Empfänger nicht ausschließt. Es können bei einem übernatürlichen Einwirken Gottes durchaus neurophysiologische und psychische Voraussetzungen mitbeansprucht werden. Der Schluss auf ein im Kern übernatürliches Geschehen wird dann im Hinblick auf den Gesamtvorgang gezogen unter wesentlicher Einbeziehung der glaubensgemäßen religiös gnadenhaften Komponenten, die von einer empirischen Wissenschaft nicht zu erfassen sind. Eine innerkatholische Problematik entwickelte sich wegen der lang andauernden Nichtveröffentlichung des dritten Geheimnisses, in das willkürlich apokalyptische Zukunftsereignisse für die Menschheit hineingelesen wurden. Die auf Geheiß Johannes Paulus II. Am 26. Juni 2000 erfolgte Veröffentlichung war mit einem Kommentar der Kongregation für die Glaubenslehre verbunden, der nach dem Urteil Schwester Lucias dem entsprach, was sie selbst erfahren hatte. Die Deutung der symbolischen Vision geht auf das abgelaufene Jahrhundert als Zeit des kirchlichen Martyriums unter besonderer Erwähnung der Leiden der Päpste. Das von Engeln aufgefangene Märtyrerblut als Symbol geistlicher Fruchtbarkeit des Martyriums verstanden, versieht das Ganze mit dem Zeichen der Hoffnung, die aber wesentlich gebunden bleibt an den dreimaligen Aufruf des Engels zur Buße. Insofern enthält das dritte Geheimnis nichts, die grundlegende Botschaft von Fatima übersteigendes, sondern leistet ihre Bestätigung unter symbolischer Deutung der Zeit der Kirche. Man wird ihr eine geschichtstheologische Bedeutung zur Sinnerfassung dieser Weltzeit nicht absprechen können. Kapitel 2: Die Worte und Weisungen. Die Geschichte der Ereignisse von Fatima ist schon oft beschrieben worden. Sie braucht hier in der Abfolge der äußeren Geschehnisse zwischen dem 13. Mai 1917, dem Datum der ersten Marienerscheinung vor den drei Seherkindern Lucia, Francisco und Jacinta, und dem 13. Oktober 1917, mit dem Sonderwunder vor etwa 80.000 Menschen, nicht nochmals dargestellt zu werden. Wohl aber verdienen die Erinnerungen der Schwester Lucia, Schwester Lucia spricht über Fatima, beginnend 1935, und die Erscheinungen von 1925 und 1929 Beachtung. Das Auf und Ab von Anerkennung und Ablehnung, das Schwanken der Öffentlichkeit mit der Zurückhaltung der kirchlichen und den Drohungen der staatlichen Behörden, mit dem schließlichen Anwachsen der Wallfahrt und der Anerkennung der Erscheinung durch den Bischof von Fatima mit dem Hirtenbrief vom 13. Oktober 1930. All diese äußeren Ereignisse, so dramatisch sie auch verliefen und so aufschlussreich auch die innere Geschichte wäre, die sich dabei in den Seelen der Kinder mit ihren Erwartungen, Anfechtungen und Zweifeln abspielte, alle diese Begebnisse werden an innerer Bedeutung und religiösem Gewicht vom Inhalt der Erscheinungen und von ihrer Botschaft überragt. In ihr ist das eingeschlossen, was an Fatima beständig geblieben ist und was die Weltgeltung dieser Ereignisse als Anrufe an die Zeit ausmacht. Das Grundmotiv. Nach dem Bericht Schwester Lucias spricht die lichte Frauengestalt über der Steineiche bei der ersten Erscheinung zu Beginn die Worte: Habt keine Angst, ich tue euch nichts zuleide. Das ist wie ein Präludium des Gesamtsinnes dieser Manifestationen unserer lieben Frau, welche die Menschen nicht schrecken oder bedrohen, sondern ihnen das Gute und das Heil vermitteln wollen. Dem entspricht die für alle Erscheinungen geltende Aussage Lucias: Die Erscheinungen unserer lieben Frau flößten uns weder Angst noch Schrecken ein, sondern überraschten uns nur. Aus dieser Haltung der Furchtlosigkeit und des Vertrauens erklären sich auch die kindlichen Fragen Lucias nach dem Erlangen des Himmels, wie überhaupt die endzeitlichen Zustände von Himmel und Hölle ein durchgängiges Leitmotiv aller Erscheinungen bleiben. Aber schon anlässlich der ersten Erscheinung klingt in der Frage Marias das charakteristische Grundmotiv von Fatima an. Wollt ihr euch Gott schenken, bereit, jedes Opfer zu bringen und jedes Leiden anzunehmen, das er euch schicken wird, als Sühne für die vielen Sünden, durch die die göttliche Majestät beleidigt wird, um die Bekehrung der Sünder, von denen so viele auf die Hölle zueilen, zu erlangen und als Genugtuung für die Flüche und alle übrigen Beleidigungen, die dem unbefleckten Herzen Mariens zugefügt werden. Das ist eine Anfrage und Aufforderung, die, an Kinder gerichtet, äußerst inhalts- und gedankenreich erscheint. Man bedenke, welche Wahrheiten hier auf engstem Raum konzentriert sind und wie zentral sie die Anliegen des christlichen Lebens in der modernen Welt betreffen, dem diese Kernbestände immer mehr zu entschwinden drohen. Das Wissen um die Größe und Majestät Gottes, das sich daraus ergebende Verständnis der Sünde als gegen die Heiligkeit Gottes gerichtete Tat, die heute häufig nur noch als verzeihliche Schwäche ausgegeben wird, die Forderung nach Opfer, Sühne und Leiden, wo man heute vor einer Mystifizierung des Leidens warnt und davon spricht, dass das Leid nicht angenommen werden sollte, sondern abgeschafft werden müsste, die Warnung vor der ewigen Unseligkeit und der Verwerfung, die man heute mit Hilfe einer Allversöhnungslehre gegenstandslos machen möchte, und schließlich der erste Hinweis auf die Bedeutung des unbefleckten Herzens Mariens, in dem schon hier etwas vom Ureigensten der Fatima-Botschaft zum Vorschein kommt. All dies sind tiefe theologische Gedanken, die der Durchdringung durch die höchste theologische Wissenschaft wert sind und die doch auch vom schlichten, gläubigen Kindersinn aufgenommen werden können. So kam denn auch aus Kindermund die vorbehaltlose Antwort Lucias: Ja, das wollen wir. Für die innere Bedeutung der Erscheinung ist aber auch das Zeichen beachtenswert, dass Maria mit der Öffnung ihrer gefalteten Hände und dem Widerschein, der von ihren Händen ausging, gab. In ihren Erinnerungen sagt Lucia über dieses Licht: Es drang uns in die Brust und bis in die tiefste Tiefe der Seele und ließ uns selbst in Gott schauen, der dieses Licht war, viel klarer, als wir uns im besten Spiegel sehen können. Der Symbolgehalt dieser Geste, die sich bei den weiteren Erscheinungen noch dreimal wiederholte, darf ohne Zwang auf die von der Gottesmutter vermittelte Gnadenkraft gedeutet werden, welche die Menschen innerlich zu Gott führt und sie Gott ähnlich macht. Von der Höhe dieser Symbolhaftigkeit lenkt die Jungfrau aber die Aufmerksamkeit der Kinder wieder auf das Alltäglichste und Schlichteste, das dem Marienverehrer anempfohlen werden kann. Das einfache Rosenkranzgebet, dem in der ganzen Folge der Erscheinungen offenbar eine hohe Bedeutung zugesprochen wird. Betet täglich den Rosenkranz, um den Frieden der Welt und um das Ende des Krieges zu erlangen. So viel zu der heutigen Tischlesung. Einen schönen Tag, auf Wiederhören.